Ja, lasst uns vor der Predigt noch den Namen des Herrn anrufen. Ja, Herr, so wie wir gesungen haben, öffne uns die Herzenstür, so beten wir auch nochmal. Herr, öffne uns das Herz, dass wir hören auf dein Wort, dass es uns verändert und erfreut und dass es unsere Gesinnung erneuert. Ja, dass wir mehr geistlich gesinnt sind in unserem Leben. Herr, dass wir deinen Namen treu und freimütig bekennen vor der Welt. Bitte wirke durch dein Wort heute an uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir hören heute auf eine Lesepredigt von dem Pastor Johann Gerhard Onken, der ich denke, im 19. Jahrhundert gedient hat als Baptistenpastor in Hamburg. Der Titel der Predigt lautet Das Bekenntnis zu Christus und seine Folgen. Das Bekenntnis zu Christus und seine Folgen. Und dazu ist der Text angeführt aus Matthäus 10, 32 und 33. Matthäus 10, 32 und 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Es ist eine ergreifende Tatsache, Geliebte im Herrn, dass es inmitten der sogenannten Christenheit eine große Anzahl solcher gibt, die den Sohn Gottes nicht allein verleugnen, sondern auch noch dazu ihn offen und frei lästern und schmähen und sich nicht scheuen, den teuren Namen, der uns zur Rettung gegeben ist, zu verspotten. Ja, die so schamlos sind, sich auch noch ihrer Bosheit zu rühmen. Tausende und Abertausende in Deutschland, die dem Namen nach Christen sind, sind in Wirklichkeit schlimmer dran als Juden und Muslime und Ungläubige, da sie von Gott nichts wissen und auch nichts wissen wollen. Noch viel größer ist die Menge derer, die, während sie den Herrn mit dem Mund zwar bekennen, doch ihn praktisch mit dem Wandel verleugnen. Die Zahl derer, die sich treu und fest zu Christus halten, ist sehr klein. Es könnte uns bange werden, wenn wir an die Folgen des allgemeinen Abfalls denken und uns fragen, was schließlich das Ende sein wird. Wenn nun das Ende derer, die Christus verlästern, schon überaus schrecklich ist, indem sie ohne Licht und Hoffnung dahinfahren und der ewigen Nacht und Verzweiflung einherfallen. Wie schrecklich muss erst das Ende derer sein, die in Selbsttäuschung leben, als ob es gut um sie stehen würde, während sie doch Christus nicht angehören und nicht wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Solche sagen, sie kennen Gott, aber ihr Leben zeigt, dass sie lügen. Denn mit den Werken verleugnen sie ihn, indem ihr Wandel dem Evangelium entgegensteht. Da nun solche getäuschten Charaktere überall gegenwärtig sind und vielleicht auch hier unter uns einige gegenwärtig sind, so will ich von der Bekenntnis zu Christus und seinen herrlichen und seligen Folgen sprechen. Folgen, welche hier auf der Erde anfangen und sich in der Ewigkeit vollenden. Aber ich werde auch von der Verleugnung Christi und ihren unausweichlichen, schrecklichen Folgen sprechen. Erstens, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Dies spricht der Mund der ewigen Wahrheit in unserem Text. wenn der Sohn Gottes, der nicht lügen kann, diese Versicherung gibt, welch ein herrlicher Trost ist sie dann für alle wahren Kinder Gottes, die den Herrn mit Herz und Mund bekennen und sich seiner nicht schämen. Welch ein Anlass gibt dieses Wort aber auch zur ernstesten Selbstprüfung, ob unser Christentum auf den Fels gebaut oder ob es auf Treibsand gegründet ist. Christus geht von der Voraussetzung aus, dass alle, welche ihm angehören und ihn als Retter kennen, ihn auch öffentlich bekennen werden. Wie natürlich, wie folgerichtig und berechtigt ist diese Erwartung. Und sie tritt uns in der Schrift immer wieder entgegen. Wahrlich, spricht der Herr, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Oder die Apostel des Herrn, die sein Wort verstanden hatten, finden wir, wie sie nach der Ausgießung des Heiligen Geistes unablässig von Jesus zeugen, kühn und unerschrocken in die feindliche Menge hineinrufend: Euch zuerst hat Gott auferweckt seinen Sohn Jesus und hat ihn euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Und als sie dann wegen ihres eifrigen, treuen Wirkens bald die Leiden Christi zu schmecken bekamen, indem sie mit Fesseln gebunden vor dem Hohen Rat gestellt wurden, ließen sie sich nicht im geringsten einschüchtern, sondern bekannten mit großer Freudigkeit, dass die Heilung eines Lahmen durch die Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Christus vollbracht wurde. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und weiterhin, richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können es ja nicht lassen, davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dieses Bekennen war generell ein hervorstechendes Merkmal bei den Christen der apostolischen Zeit. Alle von ihnen zeugten Treue von Christus durch Wort und durch ihren Wandel. Kein Wunder, denn sie hatten ja die beseligende Kraft der Wahrheit an ihrem Herzen erfahren. Jesus hatte sie aus der Finsternis an sein herrliches Licht gebracht und lebte nun in ihnen durch den Heiligen Geist. Wie sollen sie da nicht mit Freude den Herrn bekennen, der so vieles für sie getan hat? Meine Lieben, das eine große Ereignis, welches alle Ereignisse in der Weltgeschichte in den Schatten stellt, ist die Menschwerdung Jesu Christi und ihre Folgen. Das ist die Quintessenz aller Wunder des großen Gottes. Wenn der, durch den im Anfang die Welten gemacht sind und der die Sterne in ihren Bahnen leitet, sich seiner Herrlichkeit entäußert und bewogen von Liebe und Erbarmen, Knechtsgestalt, die Gestalt unseres menschlichen Fleisches annimmt, um für uns, die Feinde Gottes, zu leben, zu leiden und zu sterben, so sind das Tiefen der Liebe, die wir nicht ergründen vermögen. Staunende Anbetung muss uns überwältigen, wenn wir nur für einen Augenblick in diesen tiefen Abgrund der göttlichen Liebe hinabblicken. Nie hat man unter Menschen von einer größeren Liebe gehört, als dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Christus aber starb für uns, als wir noch Feinde und Empörer gegen den Heiligen Israels waren. Diese seine große Liebestat steht einzig und unerreicht da. Schon aus dem Grund, weil sie ein Opfer war, durch welches seine Gottheit ganz nahe zu uns Sündern gebracht wurde. Welche Gefühle gehen durch unsere Herzen, wenn uns Christus so nahe tritt, wenn wir ihn, den Gottessohn, so hungern und dürsten, leiden und letztlich am Kreuz sterben sehen. Wenn dies nicht unseren harten Sinn bricht und uns in den Staub zu seinen Füßen beugt, was sonst könnte es tun? Meine Lieben, wo diese Tatsache verkündet wird und uns durch den Heiligen Geist nahegebracht wird, nämlich die Menschwerdung, das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, da ist es dem Menschen nicht überlassen, ob er es annehmen will oder nicht. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium seines Sohnes. Darum bezeichnet Christus selbst das Nichtglauben an ihn als die eigentliche Sünde, um derer Willen die Welt gestraft und Menschen verloren gehen werden. Wenn die Apostel in einem kurzen Satz zusammenfassen wollen, was das Evangelium ist, so sagen sie, wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt. Und sie setzen hinzu, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Mit anderen Worten, den Selbstgerechten ein Ärgernis und den Weltweisen, den Rationalisten eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, 23 und 24. Lasst uns nun sehen, worin das Bekenntnis von Christus besteht. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 10, Abvers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Mund, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das allererste, was von den Menschen verlangt wird, den Christus gerettet hat, ist das mündliche Bekenntnis. Dass dieses auch Bedingung zur Taufe war, sehen wir bei dem Kämmerer aus dem Mohrenland. Nachdem der Evangelist Philippus demselben das Evangelium von Jesus verkündet hatte und das Herz des bekümmerten Mannes durch die Auslegung des Wortes froh geworden war, heißt es aus seinem Mund, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so ist es erlaubt. Und freudig bekennt er zu derselben Stunde seinen Glauben an den gekreuzigten Heiland, dass dieser der Sohn Gottes sei. Und so wird der Kämmerer auf dieses sein Bekenntnis in den Tod des Herrn getauft, um als getaufter Christ und entschiedener Bekenner des Heilands fröhlich seine Straße weiterzuziehen. Eine Stellvertretung bei diesem Bekenntnis vor der Taufe durch die sogenannten Paten oder Taufzeugen kennt das Wort Gottes nicht. Doch die heilige Taufe ist nur der Anfang des Bekenntnisses für Christus. Dieses Bekenntnis ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern es soll im ganzen Leben des Christen immer wieder bekannt werden. Alle Tage finden wir Gelegenheit, von Christus zu zeugen. Ohne damit angeben zu wollen, muss unser Ruhm sein, dass wir Christus, den Gekreuzigten, als Herrn und Heiland kennen. Doch das lauteste und eifrigste Bekenntnis würde wertlos sein, wenn unser Wandel nicht übereinstimmt mit unserem Bekenntnis. Nichts übt so einen schwächelnden, lähmenden Einfluss auf den Christen aus, als die falsche Freundschaft zur Welt. Wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind. Darum ermahnt das Wort Gottes, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Darum die Ermahnung, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und abermal, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Darum schreibt Paulus an die Philipper: Tut alles ohne Murren und Zweifel, auf dass ihr ohne Tadel und lauter und Gotteskinder unsträflich mitten unter dem vertreten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Und an die Epheser: Wandelt wie die Kinder des Lichts. Unser Rühmen von Christus und seiner Gnade würde eitel und nutzlos, ja verwerflich sein, wenn wir unter den Weltkindern hausen und uns heimisch fühlen könnten. Eine entschiedene Absonderung von der Welt und ein entschiedener Anschluss an Gottes Volk ist notwendig für wahre Bekenner des Heilandes, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, der Welt die Tugenden Christi zu verkünden. Die Liebe Christi, wenn sie in uns ist, muss sich zeigen durch Liebe zu seinen Kindern. Die Sprache solcher ist das Wort, das Ruth zu Naemi sprach. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod kann uns scheiden. Auch soll diese Liebe zu Gottes Kindern nicht nur auf unsere eigene Gemeinde beschränkt sein, sondern sich auf alle erstrecken, die dem Herrn angehören und ihn lieb haben. Wir bekennen ferner Christus dadurch, wenn wir uns völlig dem Wort Gottes unterwerfen. Wenn Gottes Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg, so wandeln wir wie Kinder des Lichts und verkünden Christi Tugenden mit der Tat und mit der Wahrheit. Das ganze Wort Gottes muss uns hoch wichtig, lieb und kostbar sein. Schon eine einzige Abweichung kann das Christentum verdunkeln. Wodurch sind die Christen im Allgemeinen so entartet und zu so einem kraftlosen Salz geworden? Die Antwort: Sie sind abgewichen vom Wort der Wahrheit. Sobald wir uns nur die geringste Abweichung vom Zeugnis des Herrn erlauben, ist bald allem Irrtum Tür und Tor geöffnet. Und der Verfall unseres Christentums wird nicht ausbleiben. Wie notwendig ist es daher, die Nüchternheit und Keuschheit dem Worte Gottes gegenüber zu halten, um als treue Bekenner dazustehen, die das Wort bewahren. Das treue Bekenntnis, welches Christus von den Seinen verlangt, ist nach der Schrift unser ganzes Leben. Wir sollen ein lebendiger Brief Christi sein, geschrieben durch den Geist des lebendigen Gottes, der von jedermann gelesen werden kann zum Zeugnis der Wahrheit. Wie häufig ist das der Fall? Wie häufig reißen wir durch den Wandel um, was wir mit dem Mund bekannt haben? Oh, dass wir gewissenhafter und uns stets unserer Verantwortlichkeit bewusst wären. Wo soll nun dieses Bekenntnis abgelegt werden? Es heißt, vor den Menschen. Das scheint ein Stein zu sein, an dem sich viele stoßen. Sie schrecken vor dem öffentlichen Bekenntnis zurück, als ob es etwas Schweres wäre. Wenn die Forderung lauten würde, wer mich vor den Engeln bekennt oder im persönlichen Gebet bekennt oder auf den Knien im Himmel, ja, das ließe man sich gefallen, das würde leicht genug sein. Aber die vermeintlich harte Forderung lautet, vor den Menschen. Hier schreckt man zurück. Die Menschenfurcht ist so groß, dass sie die Furcht Gottes übertönt. Ich könnte eine ganze Reihe von Tatsachen anführen, wie fest man von der Wahrheit überzeugt sein kann und doch stumm bleibt, weil man sich vor den Menschen scheut. Ach, diese fatalen Tatsachen, sie beweisen, wie elend man in sich selbst ist und wie kläglich man sich verhält, wenn nicht eine höhere Kraft uns beherrscht. Zweitens, dies führt uns zu der Kehrseite. Christus sagt im zweiten Teil unseres Textes, wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Dieses Wort des Heilandes steht so fest und wird sich so gewiss erfüllen, wie jene herrliche Verheißung, dass Christus die, die ihn bekennen, auch vor seinem himmlischen Vater bekennen wird. Und tut er das nicht, bekennt er sich nicht noch stets zu den Seinen. Vertritt er sie nicht bei dem Vater, wartet ihrer nicht eine herrliche Stunde, wo er sich im Himmel zu ihnen bekennen und sie eingehen heißen wird zu ihres Herrn Freude. O gewiss, ihr Los ist ein liebliches und schönes. Aber hier, wie schrecklich sind diese zwei Dinge. Wenn Christus von denen, die ihn kennen, verleugnet wird und wenn Christus eben diese am Ende verleugnen muss. Das eine geht aus dem anderen hervor und folgt unausweichlich. Meine Liebe, viele würden mitlaufen, wenn das Bekennen nicht erforderlich wäre. Aber Christus zu bekennen, das erscheint ihnen zu hart. Solche sind seiner nicht wert und werden in Ewigkeit weder Teil noch Anspruch an dem herrlichen Erbe haben. Du sagst vielleicht, der Heiland hätte unsere Natur berücksichtigen können. Aber es ist nicht Willkür, sondern seine ewige Liebe, die das Bekenntnis vorschreibt. Denn das Bekenntnis ist eine mächtige Schutzwehr für unsere eigene Seele. Zweideutige Menschen sind im Christentum ebenso verachtet wie in der Welt. Was sollen die Menschen von dem Christentum denken, wenn sie es nach dem Verhalten mancher beurteilen würden, die sich zu den Christen halten? Müssen sie nicht urteilen, dass es nicht des Habens wert sei? Ein jedes Gotteskind ist berufen, Seelen für den Herrn zu gewinnen. Wie aber, wenn es seinen Herrn verleugnet, der es erkauft hat? Der Herr hat noch eine Absicht, wenn er ein Bekenntnis von uns fordert, nämlich die Verherrlichung seines Namens. Du willst kein Zeuge dessen sein, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wie viele sind schon durch dein Bekenntnis gewonnen worden und wie viele durch dein Verleugnen verloren gegangen. Aber irrt euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. In jener entscheidenden Stunde, wo niemand als Christus der Seele helfen kann, da wird es sich zeigen, dass der Herr ewig sein Wort hält, es sei zum Segen oder zum Fluch. Mag das Bekenntnis hier mit Schmach verbunden sein, dort wird es die höchste Ehre einbringen. Wer hier aber die Ehre bei den Menschen lieber hatte als die Schmach Christi, oh, den wird dort ewige Schmach und Schande treffen. Jene, die hier Christi Schmach getragen, werden dort mit Christus sitzen auf seinem Stuhl, während das Urteil über die Treulosen und Feiglinge gesprochen wird. Der Herr erbarme sich in Gnaden und öffne solchen Seelen hier die Augen, damit sie sich zum Herrn bekehren und ihn fortan treu bekennen. Amen.